Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Ulrike Timm, schönen guten Morgen. Und wir beamen uns in der heutigen Sendung mal um Millionen Jahre zurück und haben dafür den besten Lotsen an der Seite, der sich denken lässt, Professor Eberhard Frey, Paläozoologe, Saurier-Experte und am Naturkundemuseum Karlsruhe verantwortlich für alle Saurier, Echsen, Urzeitvögel und sämtliche Knochen, die sich ausgraben lassen. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Professor Frey.
Guten Morgen.
Wie ist das? Den Vornamen Eberhard, den konnten Ihre Eltern nicht durchsetzen. Ihr Spitzname Dino, der ist ganz fest etabliert. Wer hat Ihnen denn den verpasst?
Das war in der Schule ein Kollege, der hinter mir saß, ja. Und es war eine Mathematikarbeit, die ich zurückgekriegt habe mit einer satten 5. Und mein Mathelehrer sagte: Sie können sehr schöne Dinosaurier malen, weil das habe ich immer auf die Fließblätter gemalt, aber rechnen können Sie nicht. Und dann sagte mein Nachhintersitzer Dino zum ersten Mal und dann hatte ich den Spitznamen weg, benannt übrigens nach dem Haustier von Fred Feuerstein, dieser rosarote Dinosaurier, der auch den Namen Dino trägt.
Und das ist kleben geblieben. Ich glaube, unter Kollegen werden Sie auch Dino gerufen, Dino Frei und nicht Eberhard.
Ich werde grundsätzlich nur Dino gerufen auf der ganzen Welt.
Eberhard Frey ist Paläozoologe und Saurier-Experte und ein ganz besonderer Coup ist das sogenannte Monster von Arambari, getauft nach dem Fundort in Mexiko. Spektakulär. Herr Frey, was war das für ein Tier?
Es war ein Pliosaurier, das war ein Meeresreptil, das eher zu den heutigen Eidechsen gehört, allerdings deutlich größer war. So, unser Tier war etwa 14 Meter lang und man kann sich das so vorstellen wie eine riesige Tonne mit vier flügelartigen Flossen dran, vorne ein Baumstamm von einem Hals und dann ein 3 Meter Schädel mit 15 Zentimeter langen Zähnen drin.
Oh je, aber warum nennt ein Mensch, der die Dinos ja auch liebt, das Monster? Warum so ein monströser Name? Unfreundliches Tier?
Als wir das gefunden haben, freundlich oder unfreundlich, kann ich nicht bewerten, weil es lebt ja nicht mehr. Aber als wir das gefunden haben, da ist es natürlich so, dass sich die Medien dafür interessieren. Und wenn ich denen sage, wir haben einen sehr großen Pliosaurier gefunden, dann interessiert es keinen Menschen. Ja? Dann haben wir gesagt, wir taufen das. Und haben das dann getauft auf den Namen Monstruo de Arambari. Und es kam in Mexiko, schlug das ein wie eine Bombe. Und wenn man jetzt Arambari eingibt, dann kommt nicht nur die Stadt, sondern auch viel über dieses Tier. Und das hat die Stadt richtig berühmt gemacht.
Da kann man stolz drauf sein. Aus was für einer Zeit stammt denn das wahrscheinlich? Kann man das datieren?
Das stammt aus der Obi-Jura-Zeit, dieses Tier. Also ist etwa, die Fundstelle ist gleich alt wie die berühmte Fundstelle in Solnhofen, diese Plattenkalke. Ja. Mhm. Das sind etwa 120, 130 Millionen Jahre. Als dieses Tier da um die Gegend von Arambari geschwommen ist, das war damals ein Meer. Und da, wo Arambari heute liegt, da war eine kleine Insel.
Und was wissen Sie jetzt über dieses Vieh? Also es ist ja ein riesiges, 15 Meter, 14 Zentimeter lange Zähne. Was wissen Sie über Ihr Monster?
Als wir das ausgegraben haben, haben wir nicht geglaubt, dass wir so viel davon finden. Etwa 75% vom Schädel, leider ganz wenig. Aber das, was wir vom Schädel haben, ist beeindruckend. Das Tier wurde nämlich totgebissen von einem, der noch größer war. Ja, und da haben wir einen Knochen, der in den Schädel reingehört, der eigentlich ein ganz kleiner Knochen ist, aber in unserem Fall etwa 30 Zentimeter lang ist. Da ist die Einschlagmarke von dem Zahn. Der ging von oben durchs Schädeldach durch, ja,
ups,
und bohrte sich dann in das Gaumendach rein.
Der Gegner hat sich reingerammt.
Der hat richtig zugebissen,
ja.
Und das wurde überlebt von diesem von unserem Monsterchen, ja. Und das sieht man daran, dass diese Einschlagmarke wieder zugewachsen ist. Und in diese Einschlagmarke, da passen vier Tyrannosaurierzähne locker durch.
Oh je, riesig. Also wenn wir Menschen damals gelebt hätten, Herr Frey, wären wir Beute gewesen?
Wenn diese Tiere, das sage ich eben, wenn diese Tiere heute noch leben würden, hätten wir Kleinboote niemals erfunden. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, da im Meer rumzuschippern, ja, wenn solche großen Beutegreifer da rumschwimmen, die alles beißen, was denn in die Gegend kommt.
Und wenn da drei Tyrannosaurus Rex reinpassen, dann wären wir Menschen bestenfalls Nachtisch gewesen, oder?
Wahrscheinlich wären wir nicht großartig beachtet worden oder gerade so im Vorbeischwimmen gegriffen worden. Mhm. Also ich möchte da nicht dran denken, wie das gewesen wäre. Es waren riesige Tiere, die auch wirklich gefährlich waren, die wirklich alles gefressen haben, was denen in den Weg geschwommen ist.
Wie muss man sich denn die Arbeit in Mexiko vorstellen? Gehen Sie da so richtig mit Hacke und Schaufel zu Werke?
Selbst in der Zeit der Digitalisierung kann ich die Fossilien nicht aus dem Boden heraus digitalisieren. Das muss ich wirklich mit Hacke und Schaufel und Pinsel und Besen und allem Möglichen machen. Und mit Gips und Sack, wie vor 100 Jahren das auch gemacht worden ist, das geht nicht anders.
Mhm. Und was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie erkannten, wie spektakulär gerade diese Entdeckung war, dieses Riesenmonster?
Ja, das Interessante ist, es wurde ja schon 1982 entdeckt, ja, von einem Studenten der Universidad Autónoma de Nuevo León. Und das wurde dann beschrieben von einem deutschen Präparator, der heute noch lebt und über 100 Jahre alt ist, als ein Dinosaurierfund aus Nordostmexiko. Und als wir das zum ersten Mal gesehen haben, als mein Kollege Stingelsbeck gesagt hat, im Jahr 2000, kommt doch mal mit, guckt dir das an, was wir da alles haben. Da stand dieser Fund eingemörtelt in einen Stand aus Beton, stand das Ding da wie ein Monument. Mhm. Ja, und das sollte dann der Dinosaurier sein. Und der erste Blick zeigt dann, die Wirbel, die haben Merkmale, die nur für Plesiosaurier zutreffen. Das ist eine Gruppe, die eben auch die Pliosaurier enthalten. Und dann war vollkommen klar, wenn ich einen Wirbeldurchmesser von über 20 Zentimetern habe, dass das ein riesiges Vieh sein muss. Mhm. Und wir haben dann eben weiter nachgeforscht, haben noch weitere Teile in der Universität gefunden, sind dann ins Gelände gefahren und haben nichts gefunden. Und am letzten Tag sitzt mein Kollege Stinnesbeck auf einer Bank an der Wand und schlägt mutlos mit dem Hammer ins Gestein und da platzen Knochen aus der Wand und dann hatten wir das Ding.
Rums.
So ein Zufall.
Dann wurde das Monster über einen längeren Zeitraum sorgfältig in Kisten verpackt und ins Naturkundemuseum nach Karlsruhe geschickt. Ist es denn inzwischen wieder ganz?
Es wurden nur Teile davon nach Karlsruhe geschickt, weil so ein berühmter Fund macht natürlich viele Neider auch in Mexiko, die dann versucht haben, uns anzuhängen, dass wir das stehlen wollen. Das war aber nie unsere Absicht. Erstens mal sind es Tonnen, die wir da transportieren müssten. Zweitens mal hätten wir gar nicht den Platz. Momentan ist die Situation etwas unglücklich. Ein Teil davon liegt in der Universität in Linares, der andere Teil, da liegt im Museo del Desierto in Saltillo. Und wir versuchen jetzt in den letzten Jahren, wo ich noch hier tätig bin, diese Monsterfunde zusammenzuführen, dann wirklich dreidimensional zu erfassen mit Scannern und dann diese Stücke zusammenzusetzen. Präpariert ist alles, um letztendlich die finale, die endgültige Veröffentlichung über das Monster von Arambéry dann rauszubringen. Da brauche ich aber noch ein bisschen Zeit.
Aber wie ist das eigentlich mit so spektakulären Fossilien in Museen? Wir erleben ja gerade viele Diskussionen um Kulturgüter aus früheren Kolonialstaaten und darum, wem es gehört, wo es ausgestellt werden soll. Sie sagen, naja, jetzt ist das Monster halb in Mexiko, halb in Karlsruhe auch nicht so schön. Wollen die Mexikaner das nicht zurück?
Nein, es ist alles in Mexiko.
Ach so, dann
es ist nur an zwei verschiedenen, an zwei verschiedenen Orten verteilt. Und es ist dann halt leider so, dass die Kapazitäten in Mexiko nicht ausreichen, um diese Zusammenführung herzustellen. Denn es geht letztlich darum, dass die Universität von Linares sagen muss, entweder wir wollen alles haben, wir machen das dann auch, oder sie müssen ihr Zeug dann nach Saltillo schaffen, weil ich kann das nicht zusammensetzen, wenn die Stücke an zwei Orten verteilt sind. Aber wir sind politisch mittlerweile so gut etabliert, dass wir das auch bewirken können, dass die Stücke zusammengeführt werden.
Da braucht es dann auch Diplomatie.
Das braucht viel Diplomatie, ist alles Politik. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das auch beachten, ja. Und es ist nicht unser Interesse, den Mexikanern irgendwelche Güter wegzunehmen oder das bei uns einzulagern und sagen, hier habt ihr Geld, wir kriegen das Stück. Es ist uns viel wichtiger, dass in Mexiko so ein Bewusstsein wächst für die Schätze dieses Landes. Und ich denke, dass es uns über die Jahre ganz gut gelungen ist, das auch etwas in der Bevölkerung zu etablieren.
Der Saurierforscher Eberhard Frey ist unser Gast, 1953 in Ulm geboren. Und Herr Frey, Dino-Fan seit wann?
Seit ich denken kann.
Seit wann können Sie denken?
Seit 3 etwa kann ich mich ans Denken erinnern. Das ist also. Und die Geschichte begann eigentlich mit einem Untermieter von meiner Großmutter. Wir lebten als Familie in einer 4-Zimmer-Wohnung in Ulm, weil wir wirklich arm waren. Und da war ein Untermieter drin, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat. Gustav Sattler hieß der, schon lange tot. Und der war sehr naturverbunden. Und er nahm mich mal als ganz kleines Kind mit in das Naturalienkabinett in Ulm. Das war untergebracht im Kepler-Gymnasium im Fahrradkeller. Und da habe ich meinen ersten echten Ichthyosaurier gesehen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann kamen Bücher, zum Beispiel von meinem Onkel Manfred. Der hatte Dinosaurierbücher, die habe ich dann angeguckt und habe die ganzen vielen braunen Skelette gesehen. Und habe Albträume davon gekriegt. Und jedes Mal, wenn ich ins Bett bin, das weiß ich noch wie heute, habe ich unters Bett geguckt, ob da nicht irgendwelche braunen Knochen rumliegen. Heute stören mich die braunen Knochen nicht mehr.
Sie haben immer alles geliebt, was fliegt. Und sind auch Spezialist vor allem für Flugsaurier. Nun ist Ihr Vater geflogen. Sind Sie eigentlich auch selber mal geflogen?
Ja, klar. Ich bin in der ASK geflogen, also in einem Segelflieger. Aha. Und habe den auch selbst gesteuert. Ja, ich habe in der Segelfliegersprache heißt ein Aufwindturm, ein Bart, den ersten Bart selbst ausgekurbelt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wenn man sich da wirklich konzentrieren muss, das Flugzeug im Raum zu halten. Aber Fliegen macht mir vollkommen Spaß, nur habe ich nicht die Zeit dazu, den Flugschein zu machen.
Das heißt, Sie sind schwarz geflogen. Das heißt, Sie sind sozusagen schwarz geflogen.
Ich bin schwarz geflogen, aber da oben kann einen ja niemand nach dem Flugschein fragen. Das geht ja nicht. Das heißt, der Start und die Landung, die wird natürlich vom Piloten gemacht, aber dann kann ich übernehmen, ja. Weil der Pilot dann immer Eingriffsmöglichkeiten hat, ist also völlig ungefährlich.
Das mit dem fehlenden Flugschein legen wir jetzt einfach mal ganz gelassen zur Seite. Ich habe danach gefragt, weil Sie sich eben vor allen Dingen auch mit fliegenden Echsen beschäftigen und weil ich vorab gelernt habe, was ich überhaupt nicht wusste, dass die fliegenden Echsen uns technisch heute womöglich ein bisschen helfen können. Die flogen nämlich mit Solarantrieb. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, es ist so, dass wir über den Energiestoffwechsel dieser Tiere kaum was wussten, weil die hatten ganz andere Anatomie als Vögel. Und Vögel sind ja warmblütig und es war für die Pterosaurier, die Flugsaurier, überhaupt nicht klar, was da los ist, bis man dann in Solnhofen einzigartige Funde gemacht hat, die eben Blutgefäße in den Flughäuten erhalten haben. Ja? Und diese Blutgefäße, die durchziehen die Flughaut wie die Heizschlangen oder die Kühlschlangen hinter einem Kühlschrank oder sehen aus wie Radiatoren. Ja? Und wenn man sich überlegt, dass zur Oberjurazeit die Jahresmitteltemperaturen bei 22 Grad lagen, kann man davon ausgehen, dass Tiere, die tagaktiv durch die Luft fliegen, natürlich mit einer Flughaut der Sonne ausgesetzt sind. Und warum sollen die nicht die Möglichkeit haben, mit Hilfe ihrer Blutgefäße Sonnenwärme zu tanken? Dann wären die bei Tag solarenergetisch geflogen, aber sie hatten auch ein dichtes Fell am Körper. Wenn es nachts kühler würde, dann wurden einfach die Solarkollektoren runtergeschaltet auf Erhaltungsbetrieb und die flogen dann in ihrem eigenen Schlafsack auf Eigentemperatur. Also eine ganz Wahnsinnsgeschichte, aber das können wir nur rekonstruieren, wir waren ja nicht dabei.
Aber wäre eine Wahnsinnstechnik. Man hört ein bisschen Blutgefäße, Sie beschäftigen sich nicht nur mit Knochen und Sie haben auch von Haus aus nach dem Abi Biologie studiert, sind also erstmal Fachmann fürs Lebendige. Die Paläologen beschäftigen sich ja mit den ausgestorbenen Viechern. Setzt das besondere Forschungsakzente bei Ihnen, dass Sie beide Welten kennen? Interessieren Sie sich besonders für Lebensweise, Sozialverhalten, Fortpflanzung, solche Dinge?
Also wenn man die Knochen sieht, ja, die sagen einem erstmal gar nichts. Ne? Ein Geologe, für den sind die Knochen Bestandteile des Sediments, für mich sind es Bestandteile eines ehemals gelebt habenden Tieres. Und wir gehen dann vor wie Kriminalisten. Ja, wenn wir zahlreiche Knochen finden, können wir daraus Todesursachen erschließen. Wir können aber auch erschließen, wie die Tiere möglicherweise gelebt haben, je nachdem, wie die Fundsituation ist. Das heißt, wenn wir an einen Fund hinlaufen im Gelände, tun wir erstmal gar nichts außer aufzeichnen, was wir sehen. Und erst dann fangen wir mit der Grabung an und graben dann so, dass wir die ganzen Daten umsetzen können, letztlich in die Rekonstruktion dieses einzelnen Tieres.
Aber was weiß man dann zum Beispiel? Also weiß man, ob die in Gruppen gestreut sind, ob sie alleine gelebt haben, wie sie sich fortgepflanzt haben? Weiß man das oder kann man das nach wie vor im Wesentlichen nur vermuten?
Also wir haben in Mexiko zum Beispiel eine Fundstelle. Da haben wir Fährten von Raubsauriern. Das sind 5 Stück, die liefen nebeneinander her. Da können wir durchaus vermuten, dass die gemeinsam da unterwegs waren. Und wir finden dann ein paar hundert Meter weiter zahlreiche Hadrosaurierknochen von ganz kleinen Tieren, die etwa 1 Meter lang waren, bis zu Tieren, die etwa 12 Meter lang waren. Da können wir sagen, die sind wahrscheinlich in Familienherden hier durchgelaufen, als diese Wüste noch ein Delta war.
Können Sie denn auch deuten, ob zum Beispiel in einem Film wie Jurassic Park die realistisch gelaufen sind, die Dinos, oder ob das alles nur Film ist und Sie lehnen sich zurück und lächeln und sagen, muss alles ganz anders gewesen sein?
Letzteres trifft eher zu, weil zum Beispiel die Geschwindigkeit von Tyrannosaurus, der hinter dem Auto herrennt, die wäre mit der Schrittweite gar nicht möglich gewesen. Da haben die getrickst, das weiß ich zufällig vom Regisseur. Wir müssten auch Tyrannosaurier mit Federn machen. Die sehen dann halt aus wie eine Riesenpute, aber nicht mehr so schrecklich. Aber Tyrannosaurier hatten Feder oder federähnliche Gebilde auf der Haut, wie fast alle Raubsaurier. Und das gilt natürlich auch für die Velociraptoren, die viel zu groß waren. Ja, Velociraptor ist eigentlich winzig klein.
Also guter Film, aber Sie können dem nicht in allem recht geben.
Ich habe Spaß dran. Ja. Ich gucke das gern. Ich habe da auch kein Problem mit.
Erzählen Sie uns doch noch, über welche Zeiträume wir eigentlich reden. Wer ist Ihr ältester und wer ist Ihr jüngster Forschungsgegenstand sozusagen?
Also das ist schwierig, weil ich arbeite ja auch mit Vorfahren unserer Säugetiere heute und die gehen dann zurück auf 280 Millionen Jahren oder noch mehr. Ja. Die Dinosaurier, die beginnen vor 380 Millionen Jahren, die Dinosaurier, die beginnen vor 280 Millionen Jahren etwa. Und die Jüngsten, das sind Menschen, ja, die lebten vor 10.000, 12.000 Jahren in Mexiko.
Mhm. Also wenn man so mit den Jahrmillionen jongliert, ich meine auch mal 100 Millionen Jahre hin und zurück springt in der Forschung, also das sind Zeiträume, die sich kein Mensch konkret wirklich vorstellen kann. Macht das eigentlich was mit Ihnen so im täglichen Leben, wo man bestenfalls die Übersicht über ein paar Jahrzehnte hat oder vielleicht noch ein bisschen Geschichte kennt? Macht das was mit Ihnen persönlich?
Es generiert Demut.
Kriege ich einen Satz mehr?
Ja, natürlich. Dass wir in dieser Zeit, wo wir leben, im Zeitabschnitt, wo wir leben, eigentlich nicht viel bewirken können, außer das, was wir gerade leisten. Ja. Dass wir aber Teil einer gigantischen, langen, riesigen Geschichte sind, die mit uns nicht enden wird. Ja. Das wird einem schon klar. Und dann denke ich auch, wir sollten schon etwas mehr an den Planeten denken und an unser eigenes Leben denken, wie wir unsere Umwelt gestalten. Und darüber, wenn man sieht, welche Katastrophen ja in der Geschichte da durchgelaufen sind. Ja.
Sie haben als Paläozoologe große fossile Ausgrabungen in Mexiko geleitet. Aber Sie müssen gar nicht immer so weit, Herr Frey. Zu Hause in Baden-Württemberg, fast vor der Tür, konnten Sie auch spannende Entdeckungen machen. Was findet man denn da?
Also gibt es mehrere Fundstellen, was aktuell im nächsten Jahr, also dieses Jahr jetzt wieder aufgefahren wird. Das ist eine Fundstelle in der Nähe von Rauenberg, die nennt sich die Tongrube Unterfeld, und die Gesteine da drin, die Tone da drin, die sind 32 Millionen Jahre alt. Und da finden wir unglaublich viele Fische, unter anderem eben auch Riesenhaie, ja, aber auch so fragile Dinge wie Kolibris.
Aber wie kommt ein Riesenhai nach Schwaben?
Das war das letzte Mal, dass im Oberrheingraben sich das Nordmeer ausgebreitet hat. Ja. Dass die boreale See, die jetzt heute Nordsee heißt, das polare Meer, schob da in einer warmen Phase einen Meeresarm bis nach Basel runter. Ja. Und möglicherweise bestand sogar eine Verbindung zum Urmittelmeer, zum Molassemeer. Und da kamen die Riesenhaie rein, die sie zu diesem Zeitpunkt eben auch in Eurasien, in eurasischen Meeren gelebt haben.
Und Sie haben auch noch erzählt von einem Kolibri, also kein Dinosaurier. Und den haben Sie auch gefunden in dieser Gegend. Das muss ja unglaublich warm gewesen sein dann.
Das ist richtig, das war ziemlich warm. Und die Kolibris, der erste Kolibri wurde von einem Privatsammler gefunden und der zweite Kolibri von einem Studenten auf der Exkursion, der mit der Schippe einfach wild in den Schiefer gehackt hat. Und dann lag eine Platte auf der Schippe und auf dieser kleinen Platte war ein kompletter Kolibri drauf.
Ist das Finderglück? Also wenn ich da mit dem Spaten mal gegensäbelte, könnte ich da auch einen Kolibri finden?
Theoretisch ja, ja, aber es kann auch sein, dass sie 20 Millionen Mal mit dem Spaten da reinhauen müssen, nichts finden. Also es ist reines Finderglück. Ja. Aber das ist schon was Besonderes.
Der Kolibri, den Sie fanden, der wird auf 32 Millionen Jahre geschätzt, ist also ziemlich ein Junior. Was macht ihr so sicher, dass der 32 Millionen Jahre alt ist? Warum nicht 38 oder bloß 30? Also auf eine Million kommt mir das nicht an. Aber wie kommt das, dass man so sagen kann, der ist 32 Millionen Jahre alt?
Ja, weil man die Gesteinsschichten, in denen der gefunden wurde, ziemlich genau datieren kann. Da gibt es eben nicht nur große Tiere, sondern auch ganz winzige, die sogenannten Kammerlinge. Das sind Einzeller, Foraminiferen genannt, die Gehäuse bauen. Ja, und mit Hilfe dieser Einzeller kann man sehr genau bestimmen, in welcher Zeit dass man sich bewegt.
Sehr genau heißt plus minus wie viele Jahrhunderttausende oder Jahrzehnte? Mit welchen Zahlen jongliert man da?
Da jonglieren wir jetzt momentan mit Millionen. Eine Million und eine Million ist verdammt lang.
Aber die Millionen gehen Ihnen relativ locker von der Hand, ne?
Man gewöhnt sich daran.
Ist das eigentlich mit das Schwerste, einen Fund zu datieren oder ist das eher eine leichtere Übung?
Das hängt von den Fundumständen selbst ab. Wenn ich zum Beispiel Bindegewebe in den Knochen habe, kann ich ziemlich gut datieren. Wenn ich Kalk habe, kann ich relativ gut datieren. Dann benutzt man sogenannte Isotopen. Das sind zerfallende Elemente, wie zum Beispiel Uran-Thorium. Uran zerfällt zu Thorium. Ja, und die Anteile dieser beiden Gemenge, mit denen kann man dann ziemlich genau das Alter bestimmen, ja, so genau wie es halt geht. Ja.
Puzzeln Sie eigentlich gern? Ich meine, man findet doch oft erstmal einen Haufen Knochen und muss dann sehen, was wird das für ein Tier?
Also das Puzzeln nennen wir vergleichende Anatomie.
Okay.
Und da muss man schon Bescheid wissen, wenn man so Einzelknochen zusammensetzt. Da muss man schon sehr genau wissen, ist das jetzt ein Oberschenkelknochen links oder ein Oberschenkelknochen rechts oder ist es eine Elle oder ist es ein Schienbein? Und dann wird es erstmal sortiert nach links und rechts. Ja, dann werden die Wirbel so gut wie es geht hintereinander gelegt, vorausgesetzt, dass das Skelett einigermaßen vollständig ist. 90% aller paläontologischen Funde sind Einzelknochen oder sogar nur Fragmente, mit denen man nichts anfangen kann.
Da hat man dann eine Menge zu tun. Herr Frey, ich habe ein paar Fotos von Ihnen gesehen aus Mexiko und da wirken Sie so ein bisschen wie Indiana Joe, wie ein Abenteurertyp. Und wenn man da bei jedem Wetter gräbt und hackt, dann ist man zumindest nicht ungern draußen. Was verschlägt einen Menschen wie Sie eigentlich in ein Museum?
Das Museum, das ist für mich eine Institution, mit der ich meine Forschung auch nach außen tragen kann, der Bevölkerung nahebringen kann. Und ich sehe die Naturkundemuseen in diesem Land als Portale für die Wissenschaft. Und wenn wir diese Museen nicht hätten, dann könnten wir ohne Forschung nur Lehrbuchwissen vermitteln und es bekanntermaßen etwa 10 Jahre hinter der Aktualität her. Und deshalb bin ich sehr froh und glücklich, dass ich meine ganzen forscherischen Tätigkeiten hier direkt umsetzen kann im Museum. Ja, und das geht meinen Kollegen ganz genauso.
Was ist denn bei Ihnen in Karlsruhe das absolute Highlight? Das Objekt, wo man steht und einfach sagt, boah.
Das ganze Museum ist ein Highlight für
mich. Okay, das mussten Sie sagen, aber wenn ich zum ersten Mal reinkomme, wo bleibt mein Blick haften?
Also das Highlight, wenn man ins Museum kommt, sind definitiv die beiden schwarzspitzen Riffhaie, die in unserem großen Korallenbecken rumschwimmen und sehr beeindruckend sind. Und es macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Die sind auch für mich ein Highlight. Das ganze Becken ist ein Highlight mit etwa 150 Korallenarten drin. Mhm. Das versetzt mich in die Karibik. Ja, wenn ich da mal Zeit habe und schnorcheln gehe, dann gehe ich ans Riff.
Aha. Nehmen Sie Ihre Familie eigentlich gerne mal mit zu Ihren Funden und Ausgrabungen oder ist die Familie froh, wenn der Eberhard Dino Frey mal zu Hause ist und weg von den Fossilien?
Also ich kann nie so lange im Ausland bleiben, außerdem bin ich froh, wenn ich bei meiner Familie bin. Und 2017 hatte ich die Gelegenheit, mit meiner Familie nach Mexiko zu fliegen im Rahmen einer Bildungsreise für Lehrer. Ja, das Blöde war nur, dass ich am zweiten Tag mich selber überfahren habe mit dem 2-Tonnen-Pickup-Truck. Und dann war die Reise für mich gegessen. Dann war der Rest Krankenhaus Mexiko.
Oh, das ist traurig. Aber wie haben Sie das geschafft, sich selbst zu überfahren?
Das war eine Handbremsenproblematik und ein Wählhebel von der Automatik, der rausgesprungen ist auf neutral. Und das Auto setzte sich in Bewegung. Ich stand hinter der Tür. Die Tür hat mich umgehauen und der linke Vorderreifen hat mich von der Fußspitze bis zum Schlüsselbein überfahren.
Alles wieder heil?
Alles wieder heil.
Das freut
Schwaben
mich
sind unkaputtbar.
Herr Frey, ist eine böse Frage an einen Forscher. Ich weiß, aber wozu braucht man die Dino-Forschung? Die kostet ja auch eine Menge Geld.
Das ist eine Menge Geld, ja. Man braucht sie eigentlich auch nicht. Ja. Zum Überleben in der heutigen Welt bräuchte man sie eigentlich nicht. Aber nützlich ist es trotzdem, wenn wir wissen, wie Lebewelten in vergangenen Zeitaltern ausgesehen haben. Ja, momentan leben wir in einem Eiszeitalter, weil die Polkappen vereist sind. Ja, zur Zeit der Dinosaurier gab es keine vereisten Polkappen. Und die Welt sah völlig anders aus. Die Temperaturen waren im Schnitt deutlich höher als heute. Ne? Und der Meeresspiegel, der war 150 bis 200 Meter höher als heute. Und die Welt hatte ein völlig anderes Gesicht. Ja? Es gab auch kosmische Katastrophen. Es gab Katastrophen, die lange Eiszeiten umfasst haben. Eiszeitalter, die 70 Millionen Jahre angedauert haben oder länger. Die natürlich die Welt beeinflusst haben, ein Maß, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und dann kann man das abschätzen, schon etwas, was auf uns zurollt, wenn die Klimaerwärmung stattfindet.
Darauf wollte ich hinaus. Können wir denn etwas ableiten, tatsächlich für unser heutiges Leben, aus einer Zeit Millionen Jahre entfernt, als die Welt schlicht und einfach völlig anders aussah? Können wir da etwas lernen für uns heute?
Ja, das können wir durchaus, denn je näher wir an die Jetztzeit rankommen in der Erforschung der Vergangenheit, desto mehr Schlüsse kann man auf Dinge ziehen, die momentan sich ereignen. Und was eben das große Problem ist, dass wir wissenschaftlich viele Dinge gar nicht erfassen können und dass wir viele Dinge, die auf der Erde passieren und die klimabeeinflussend sind, auch nicht beeinflussen können. Aber ich würde doch dafür plädieren, dass das, was wir beeinflussen können, wir etwas intensiver beeinflussen sollten.
Geben Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel, an was Sie da denken.
Ich denke jetzt zum Beispiel an die Diskussion um die Stickoxide, ja? Diese Lungenarztkampagne, wo ich erfahren habe, auf welche Grundlagen diese Grenzwerte gesetzt sind. Ja? Mhm. Das ist eigentlich nicht zu glauben, ja? Dass das so gemacht wird. Aber ich bin dann trotzdem nicht dafür, dass man hergeht und sagt, jetzt lassen wir alles wieder rausblasen. Das kann auch nicht sein. Ja? Sondern man muss da wirklich gut drüber nachdenken und eben dafür sorgen, dass die Großemittenten sich mal zurücknehmen und entsprechend reagieren auf das, was angesagt ist, nämlich zum Beispiel CO2 zu vermindern.
Ja? Das heißt, man wird klimasensibler durch die Beschäftigung mit Erdzeitaltern, die Millionen Jahre von uns entfernt sind. Haben Sie denn für Ihr eigenes kleines Leben aus Ihrem Wissen Konsequenzen gezogen?
Ich kann nur die Konsequenzen ziehen, die ich auch wirklich aus meiner Lebensweise ziehen kann. Ja? Und das heißt, ich bemühe mich redlich, nicht jeden Meter mit dem Auto zu fahren. Ja? Und wir planen jetzt die Isolierung von unserem Dach zu Hause. Wir wollen so gut wie möglich Energie sparen, allein schon, weil es Geld kostet, wenn man es nicht tut. Ja? Mhm. Und weil das auch verantwortungslos ist, wenn man die Möglichkeiten hat, ja, das die, zu vermeiden.
Auch ja. In Ihrem Naturkundemuseum in Karlsruhe ist Ihnen ja die Bildungsarbeit sehr wichtig, vor allem die mit Kindern und Jugendlichen. Was begeistert Sie daran immer wieder neu?
Das ist eigentlich so ein bisschen auch aus der Not heraus geboren, weil die ganze Geschichte setzt sich daraus zusammen, dass meine Frau Lehrerin am Gymnasium ist und Fachberaterin für Biologie, dass ich also diese Seite mitkriege, dass ich selber Studenten unterrichte und eine Sache feststelle, die ich viel dramatischer finde als alles andere, den Niedergang der Bildung, ja? Die Wertschätzung der Bildung. Und wenn ich schlechte Schnitte kriege, dann werde ich oft angehalten, dann eben die Anforderungen zu ändern, anstatt zu sagen, wir müssen hier mehr bilden. Ja.
Was meinen Sie damit konkret?
Konkret heißt es, wenn jemand droht, durchs Abitur zu fallen, dann wird an den Noten so lang geschraubt, dass es dann nicht mehr passiert. Ja. Das finde ich unfair, weil das Leistungsprinzip gegenüber den anderen so stark verändert, dass im Prinzip jeder machen kann, was er will.
Und dann haben die künftigen Dinosaurierforscher oder Erdzeitalterforscher oder Biologen in ihren Augen zu wenig Grundwissen oder zu wenig Überblick.
So ist es. Ne? Und wenn ich dann die Studenten kriege aus der Universität, die nicht eine Eidechse von einem Salamander unterscheiden können und Biologie studieren, dann muss ich sagen, das hat meine Großmutter gekonnt.
Mhm. Wir müssen noch mal auf Ihre Passion mit den Sauriern gucken, Herr Frey. Mhm. Ich habe mich ganz kindlich gefragt, ob Sie das manchmal schlicht schade finden, dass die ausgestorben sind.
Sind sie doch gar nicht.
Oh. Wo
gucken
läuft
Sie
einer
mal
rum?
Ans Foot, ja, auf jedem Platz laufen Tauben rum. Das sind Raubsaurier.
Sind die Vögel haben sich in direkter Linie daraus entwickelt oder wie?
Die Vögel sind eine Teilgruppe der Raubsaurier. Punkt. Ja, und die leben heute auf unserem Planeten mit über 10.000 Arten. Und es ist etwa dreimal so viel, wie es Säugetiere gibt. Wir sind noch nie aus dem Zeitalter der Dinosaurier rausgekommen.
Okay, wir sind von Flugsauriern umgeben, aber die Großen hat es doch platt gemacht. Wie ist das eigentlich genau passiert? Weiß man das?
Entschuldigung, wir sind von fliegenden Raubsauriern umgeben. Die Flugsaurier haben mit denen nichts zu tun.
Okay, fliegende Raubsaurier. Ja, genau. Aber die Großen, die 60-Meter-Tiere sind weg. Weiß man eigentlich, wie das passiert ist? Man sagt ja immer, Meteorit ist eingeschlagen, wird aber auch angezweifelt.
Mhm. Also Meteorit hat bestimmt eine Kleinigkeit dazu beigetragen, aber bei weitem nicht das, was den Ausschlag gab. Denn es gab rapide Klimaveränderungen schon vorher. Es gab in Indien den Deccan-Vulkanismus. Ne? Das ist ein Vulkanismus, der so groß ist wie Baden-Württemberg, ne? Und riesige Mengen an Methan und CO2 in die Atmosphäre gepustet hat. Und dafür gesorgt hat auch, dass das Klima sich am Ende der Kreidezeit nochmal dramatisch erwärmt hat. Dann kamen zwei Meteoriteneinschläge mit größeren Kalibern und die Meeresströmungen hatten sich verändert, weil sich die Kontinente verschoben haben. Das ist also alles Mögliche, was dazu beigetragen hat,
Verinselung
der Welt.
Ja. Ein ganzes Gefüge, kein Alleinschuldiger. Herr Frey, wenn Sie mögen, würde ich gerne eine kleine Runde mit Ihnen rumspinnen, wenn wir Sie per Zeitmaschine zurückbeamen könnten. Sie dürfen sich auch gerne aussuchen, ob 150 Millionen Jahre oder nur 30, alles freigestellt. Und Sie würden auch nicht vor dem Maul eines Tyrannosaurus Rex landen, der Sie dann frisst. Würden Sie gern mal einen Tag gucken, so eine Zeitreise unternehmen?
Oh ja, das würde ich gern, ja. Allein schon, um zu sehen, wie richtig das wir wirklich liegen, ja, mit den Daten, die wir haben. Und da würde ich gerne in jede Zeit zurückspringen, aber ganz besonders gern würde ich in die Zeit der riesigen Dachschädlerlurche zurückspringen, weil ich so ein Monsterviech mal sehen will.
Aber nur
ein
von Molch, weitem.
Ein Molch, der 6 Meter lang. Da würde ich auch näher rangehen, weil ich weiß, die können nicht schnell laufen.
Das ist gut, da werden Sie sich ja aber einen Schlag mit dem Schwanz und schwupps sind Sie weg.
Ich schlage nicht mit dem Schwanz, der ist da viel zu kurz, ja, aber die würde ich gern mal lebend sehen.
Ich merke, in Ihnen steckt ein mutiger Mensch. Und in der Wirklichkeit, welche Frage möchten Sie in Ihrem Forscherleben gern noch klären?
Ich würde sehr gerne klären, wie Amerika besiedelt wurde. Und ich würde sehr gerne klären, wie die Welt am Ende des letzten Eiszeitalters aussah, auch bei uns, weil da viele offene Fragen sind, viele neue Dinge auf uns zukommen. Das hat mit Dinosauriern jetzt gar nichts zu tun, Aber es ist eine super spannende Frage, weil das eben auch in die jüngste Entwicklung unserer Erde reinzieht, ja, letztlich zu uns selbst führt, zur Evolution des Menschen. Und das interessiert mich schon sehr. Das würde ich gerne noch etwas vertiefen.
Ich merke, Sie brauchen noch ein zweites Forscherleben und es gäbe noch viel zu tun. Hallo?
Ja. Das stimmt allerdings.
Ich bedanke mich sehr für diese Stunde bei Professor Eberhard. Und jetzt sage ich es doch nochmal, Dino Frei, alle nennen ihn so, der Saurier-Experte und Leiter im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Herzlichen Dank an Sie.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.